Der siebenarmige Leuchter, Kapitel 2. Der siebenarmige Leuchter, das ist, hoffe ich, nun schon etwas deutlich geworden, zeigt ein Grundmuster des Lebens der Welt überhaupt. Der mittlere Stamm, dem sich die drei Arme jeder Seite zuwenden, bildet im Begriff der dreieinhalb ebenfalls ein Grundmuster. Zu wem gehört diese Mitte? Zur rechten Seite oder zur linken Seite? Das Halbe eben weist auf eine merkwürdige Doppelheit hin. Den Begriff der dreieinhalb finden wir bei Daniel 7, Vers 25 wieder. Dort heißt es, er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Sie werden in seine Hand gegeben werden. Eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Aber auch in den 42 Monaten ist er enthalten, denn 42 Monate sind genau dreieinhalb Jahre. Und die 42 begegnet uns auch im Zusammenhang mit den 42 Ruheplätzen auf dem Zug Israels durch die Wüste oder in den 42 Geschlechterfolgen, die im ersten Kapitel des Matthäusevangeliums als Stammbaum Jesu aufgeführt werden. Im Begriff der dreieinhalb stellt sich die Frage nach dem Mittleren, dem Zentralen. Es ist dies ein Merkmal jener Zahlen, die man als Primzahlen bezeichnet. Schon immer hat man versucht, in der Reihenfolge der Primzahlen eine Struktur aufzuweisen. Wie beim siebten die drei und die drei an jeder Seite stehen, so beim dritten das eine und das andere, beim fünften die zwei und die zwei. Oder beim 13. die 6 und die 6. 12 Jünger beim Abendmahl, 6 und 6, in der Mitte aber das Zentrum, der 13. Das Mittlere hat etwas Wesentliches zu sagen. Wie die 3 links und die 3 rechts da ist, so gibt es in der Mathematik plus 3 und minus 3. Zwischen plus 3 und minus 3 aber in der Mitte liegt etwas Imaginäres, dass die Plus 3 und die Minus 3 ebenso trennt wie verbindet. Man könnte auch von der 3, die erscheint, und von der 3, die verborgen ist, sprechen. Das siebte ist mittler, da und nicht da in einem. Das Zentrale, das Mittlere, lässt sich nicht eindeutig fassen. Der Kern, der Atomkern zum Beispiel, lässt in der heutigen Physik die Frage aufkommen, woraus besteht eigentlich dieser Kern? Ist es Materie oder Energie, Schwingung? Beides, muss die Antwort lauten, denn es gibt in diesem Bereich nicht das Entweder-Oder, sondern nur die Einheit von beidem. Wie beim Leben nicht das Entweder Tod oder Leben gilt, sondern Leben und Tod zusammen sind Leben. Beim Tod entschwindet das Leben zwar hier, bleibt aber anderswo. Wir leben daher in der Mitte. Der Bau des menschlichen Körpers weist ebenfalls auf eine Mitte hin. Rechte Körperseite, linke Körperseite. Rechte Hand, linke Hand und so weiter. Auch das Herz ist zweigeteilt, die Nieren, man könnte spüren. Alles richtet sich auf das Mittlere hin, das etwas ganz anderes ist. Es entspricht dem 13. am Tisch, inmitten der 6 und 6 Jünger. Er teilt das Geschick aus, schickt uns das Schicksal. So können wir nun den siebenarmigen Leuchter auf einer ganz neuen Ebene zu sehen versuchen. Der Leuchter hier, im Haus hier, im Leib hier und der Leuchter dort. Und die Mitte ist Gott. Im gleichen Haus, im Tempel, ist, wie die Bibel erzählt, hinter dem Vorhang die Lade des Bundes. Bund ist Verbindung. Verbindung zwischen der Welt des Erscheinenden und der Welt des Verborgenen. Auf dem Deckel dieser Lade die zwei Cherubim, Engel mit Kindergesichtern, wie es gedeutet wird. Und in der Mitte zwischen den beiden Cherubim, im Zwischen, wohnt Gott. Im Zwischen von Zweien. Sonst wären da nur zwei und es gäbe vielleicht Anlass zum Zweifeln, ja Verzweifeln. Dem Leuchter hier wird gesagt, entspricht ein Leuchter dort. Aber eigentlich geht es um den Leuchter in der Mitte, der das Hier mit dem Dort verbindet. Der Mensch als Mitte verbindet das Körperliche, Sterbliche mit dem Göttlichen, Ewigen. Kinder Gottes sind wir, wie es heißt, und Menschenkinder. Beide Seiten sind in uns und die Mitte ist unbestimmt. Man kann sie nur erleben, kann nur durch das Licht die Mitte kennenlernen. Dieses Licht, darauf habe ich schon hingewiesen, kommt von der Olive. Die Olive ist die sechste Frucht in der Reihe der Wachstumsarten. Die Olive ist die Frucht des sechsten Tages. Sie steht in Entsprechung zum Metall des sechsten Tages, dem Kupfer, und zum Planeten des sechsten Tages, der Venus. Aus der biblischen Geografie Jerusalems ist der Ölberg bekannt. Korrekt aus dem Hebräischen übersetzt heißt er Berg der Oliven. Am sechsten Tag, dem Freitag, wird die Olive gepflückt, vom Baum, vom Zweig abgetrennt. Nun kann sie gegessen, aufgenommen, einverleibt werden. Am siebten Tag, heißt es, wird die Olive gestoßen, gepresst. Dann ist Öl zum Leuchten da, das Licht auf dem Weg, den wir gehen. Am achten Tag endlich ist das Öl zur Salbung, das Salböl, bereitet. Drei Phasen also gibt es mit der Olive, drei Tage. Was am ersten Tag aufgenommen wird, nach innen geht, verbrennt am zweiten Tag, wird aufgezehrt vom Licht und umhüllt dann am dritten Tag von außen als Salböl. Der Name Gethsemane bedeutet Ölpresse und dort geschieht also die Vorbereitung zur Salbung. Was wir schon sehen können, können wir nur aufgrund des Lichtes von diesem siebenarmigen Leuchter sehen. Wir wissen, aber dieses Licht ist Leben, belebt unser Sehen. Was uns in diesem Licht begegnet, ist kein toter Gegenstand, den man analysieren kann, sondern Leben, sei es ein Baum, ein Gebirge, ein Buch oder was immer. Wie wir ja auch einen Menschen, den wir erblicken, nicht nur nach Haut, Fleisch, Muskeln und Knochen beurteilen. Der Leuchter, das Licht im Haus Gottes, schenkt uns helle Einsicht. In diesem Licht geht uns das Leben auf. Dort ist die Quelle aller Sichtbarkeit. Von dort her erleben wir alles. Wenn das Haus Gottes aus der Sichtbarkeit hier verschwindet, der Tempel also zerstört wird, dann, so heißt es, besteht es im Himmel, im himmlischen Jerusalem. Es ist der Leuchter also kein Gegenstand, den man hier mit den Maßstäben dieser Welt nach Form und Art seiner Fertigung untersuchen könnte. Da wäre man vom Baum des Wissens besetzt. Das wäre eine Besessenheit. Es geht um ein Erleben des Leuchters. Im Erlebnis kann man immer weiter fragen. Da beginnen die Zahlen zu erzählen. Da entfaltet die 7 als heilige Zahl immer tieferen und weiteren Sinn. Dagegen ist ein Leuchter, den Archäologen ausgegraben haben, ziemlich nichtssagend. Wenn Geist und Seele des Menschen keinen lebendigen Begriff vom siebenarmigen Leuchter haben, dann kann er nur als interessanter Kultgegenstand zur Kenntnis genommen werden, als eine Art Markenzeichen für Jüdisches. Auch Zahlen, wenn sie nur Zahlen sind, sind tot. Sie verführen dann zum Jonglieren, zur Spielerei, zu Hokuspokus. Die Frage ist doch, was sagt, was erzählt die Zahl in der Ursprache, also der Sprache der Sprachen? 8 zum Beispiel sagt Öl, Salböl. 7 sagt unter anderem auch Eid, Schwur. 7 und Eid sind derselbe Begriff. Ein Eid bindet. Gott segnet, heiligt die Welt des siebten Tages, nennt sie vollkommen. Diese Mitteilung Gottes ist ein Eid, das heißt, bestätigt in der 7. Im alten Wissen wird die 7 als Gegenwart erlebt, die 6 als Vergangenheit und die 8 als Zukunft. Wir leben in der Mitte, im Zwischen von Vergangenheit und Zukunft. Und dieses Zwischen, diese Mitte ist nicht sichtbar, nicht feststellbar. Ständig fließt die Zeit weiter, jede Sekunde, und niemand vermag Zeit festzuhalten. Sie schlüpft wie ein Aal durch die Finger. Der siebenarmige Leuchter ist das Geschehen in der Mitte, im Zwischen in der Zeit. Die Zeit fließt, während der Leuchter brennt. Die Brote im Norden wechseln, scheinen jedes Mal zu verschwinden. Im Süden aber brennt das Licht als ewiges Licht. Ständig neu genährt bleibt das Licht. So enthält unser Leben diese beiden Seiten, die zeitliche und die ewige Seite. Die zeitliche Seite muss für das Kommende Platz machen, wie sie den Platz vom Vorherigen eingenommen hat. Die ewige Seite wird unablässig genährt mit dem Licht vom Öl der Olive. Die Brote im Norden sind nach 3. Mose 24, Vers 5 und 6 in zwei Schichten angeordnet, 6 und 6. Und im Neuen Testament, wo Jesus vom Brot sagt, das ist mein Leib, sind die Jünger 6 und 6 zugegen. Die zwei Schichten von 6 und 6 werden im alten Wissen als das Prinzip von außen und innen gedeutet. Eine Schicht bedeckt die andere. Das Brot im Norden wechselt, aber fortwährend ist etwas vom Leben, vom Leib da, vom Weizen, der ersten der sieben Wachstumsarten. Er steht an derselben Stelle wie das Licht, die erste Schöpfungstat. Das Licht im Leuchter aber, das verborgene Licht, steht im Süden. Im Norden, der Seite des Leibes, des Körpers, herrscht Kommen und Gehen. Im Süden, der Seite von Geist und Seele, Verborgenheit, Ewigkeit. Leuchter, hebräisch Menorah, Lichtträger, das Licht trägt. Das hebräische Wort für Kerze ist Neah. Sprachlich hat es die gleiche Struktur wie das Wort Nahar, Fluss. Also Licht fließt. Das weist auf etwas sehr Merkwürdiges hin. Im Zeitfluss des wechselnden Mondes, im Fließen seines Lichts, steht der siebenarmige Leuchter mit seinem Licht, mit dem Licht, das bleibt. Wir wissen, dass die Sonne immer da ist, obwohl wir sie nicht immer sehen. In der Nacht ist es dunkel. Zum Erzählen in der Welt hier ist die Alternative da, beide Seiten, das Bleibende und Helle, und die Finsternis das Dunkel, die Nacht. Am Ende aber wird es nur ein Licht sein, das ewige Licht der Schöpfung, wie es vom Propheten Jesaja in Kapitel 60, 19 und 20 gesagt wird. Das Licht des Mondes, das jetzt fließt, wird sein wie das Licht der Sonne, das immer da ist. Das ewige Licht können wir nicht verstehen, weil wir erst untersuchen wollen, ob es uns passt. Wenn wir es hinnehmen könnten, ohne zu fragen, würde es uns das Leben selbst verstehen lassen. Fängt man erst einmal mit dem Analysieren an, geht es ins Endlose weiter und man geht im Differenzieren unter. Nimmt man das Leben aber fraglos hin, kommt ein Verstehen eben durch diese Erfahrung der Hingabe. So geht's auch mit dem, was man die Überlieferung nennt. Wenn ich beim siebenarmigen Leuchter zum Beispiel anfange zu fragen, wann er gefertigt wurde, wie er genau aussah, verliere ich mich in Details und dabei geht dann auch der Leuchter verloren. Wenn ich aber beim Lesen der Beschreibung des Leuchters in der Bibel mich danach sehne, ihn zu erleben, ihn in mir zum Leben zu bringen, dann strömt es mir aus einer Quelle in meiner Mitte zu. Es ist eine Mitte, die nicht sichtbar ist, ein Jetzt, eine Gegenwart, eine Präsenz, die nie sichtbar sein kann. Von dort her fließt es immer, ebenso beständig, wie es hier fortfließt. Es kommt mir aus der Quelle, überliefert, sagt man. Ja, es wird mir geliefert und ich nehme es an als das, was das Leben des Leuchters ist. Sonst bleibt der siebenarmige Leuchter eine starre Angelegenheit ohne Beziehung zu mir. Wenn uns das Wissen aus unserer Mitte kommt, dann ist es das, was man Kabbala nennt. Dann ist es ein Überliefern. Vom Wort her kommt dieses Wissen vom Wort, das sich offenbaren kann, von der Sprache kommt es her. Dann erleuchtet es alles in der Welt. In dieser Weise können wir auch das Blei erfahren, das siebte in der Reihe der Metalle, das Metall des siebten Tages. Opheret, Blei, schreibt sich im Hebräischen mit dem gleichen Stamm wie Afar, Staub, Staub der Erde. Die Erde, das Element Erde, unsere Gegenwart, in der wir leben, hat mit dem Blei zu tun, dem siebten Tag. Der Leuchter aber aus Gold, dem Urlicht, schenkt Licht durch alle sieben Tage hindurch. Der sechste Tag entspricht in der Reihe der Metalle dem Kupfer, Nachoshet. Im Hebräischen ist es vom gleichen Stamm wie das Wort Nachash, Schlange. Jetzt verstehen wir das Geschehen mit der Schlange am sechsten Tag im Paradies, aber auch den Verrat am Freitag, dem die Kreuzigung Jesu folgt. Und es fällt uns auch gleich die Schlange aus Kupfer ein, die aufgerichtete Erhobene, die heilt, 4. Mose 21, 18 und 19. Die Sprache enthält merkwürdige Zusammenhänge. Da wird es lebendig. Sonst ist Kupfer nur ein Metall, eines der über 90 Elemente, eine Formel. Die Formel ist es zwar auch, aber es sollte auch leben. Wenn man Kupfer nur in der Reihe der Elemente klassifiziert, dann ist es wie ein Nehmen vom Baum des Wissens. Und dieses Nehmen bringt den Tod, wie es heißt. Wenn die Bibel etwas beschreibt, wie zum Beispiel den siebenarmigen Leuchter, dann müssen wir uns öffnen, damit die Worte uns erreichen, hineindringen, zum Erlebnis werden können. Wenn man sich aber, wie es heute so oft geschieht, den Worten gegenüberstellt, sie untersucht, um dann theologisch oder philosophisch mitzuteilen, was man von ihnen nach eingehender Forschung denkt, so ist das eigentlich überheblich. Da bleibt vom siebenarmigen Leuchter nur ein Gegenstand mit einer gewissen Funktion in einem bestimmten Kult übrig, dem Symbolwert zugemessen wird. Dass er aber vielleicht doch viel mehr und Wesentliches bedeutet, ist heute noch durch seine Anwesenheit im Wappen des Staates Israel dokumentiert. Mit dem Symbol dringt eben doch unbewusst viel mehr mit durch. Wenn wir erleben wollen, dann können die Zahlen gewaltig viel erzählen. Von wie vielen Ebenen allein schon der siebenarmige Leuchter erzählen kann. Die Welt der Pflanzen, die Welt der Metalle, die Welt der Planeten, die Welt des Menschen, Schichten um Schichten. So können wir erleben, dass unser Leben nicht eindeutig, nicht nur in einer Schicht da ist. Wie Geschichte ist unser Leben. Viele, viele Geschichten sind möglich. In den vielen Jahrtausenden, in denen Menschen lebten, sind Geschichten erzählt worden und immer andere. Jedes Leben war eine andere Geschichte. Der siebenarmige Leuchter lässt uns die Wärme erleben, den Ursprung von allem. Deshalb am ersten Schöpfungstag das Licht, die Liebe. Gott schenkt der Welt das Fundament der Liebe. Zwar war das Fundament Tohu Wabohu, Chaos, Finsternis, Abgrund, Wasser, da bricht auf einmal etwas Neues durch, ein Ursprung, Licht. Alles Weitere baut auf dieses Licht, diese Liebe. Der zweite Tag der Woche aber spricht vom Wasser, den Wassern unten und den Wassern oben. Kälte also, Kühle jedenfalls. Am ersten Tag die Sonne, heiß, das Gold. Am zweiten Tag der Mond, kühl, das Silber. Mit dem Wasser kommt etwas Neues, das uns das Licht nicht mehr sehen lässt. Wir leben in der Welt des Wassers, der Zeit im Fließen. Jetzt verstehen wir die Bedeutung der Fischer am Anfang der Evangelien, Matthäus 4, 18 bis 22 und des Fischfangs, mit dem die Evangelien enden, Johannes 21. Es geht um unser Herausgefischtwerden aus dem Wasser, aus der Zeit, damit wir das Licht der Sonne erfahren. Wasser und Mond stehen miteinander in Beziehung. Wasser und Wachstum, wie es hier erscheint. Und wie das Wasser zum Wachsen notwendig ist, so für uns die Zeit zum Leben. Im Hebräischen ist das Wort für Wasser identisch mit dem Zeichen, dem Buchstaben Mem, der 40. Und wir wissen, dass in der Bibel die Zeit immer mit der 40 gemessen wird, 40 Jahre oder 40 Tage. Das Herausfischen meint also ein Ziehen aus der fließenden Zeit heraus, aus der 40. In der Offenbarung des Johannes ist von den sieben goldenen Leuchtern die Rede, also 7 mal 7 Leuchter, 49, denn das 50. ist jenseits der 7, ist schon das 8. Von diesen 7 Leuchtern spürt man, kündigt sich schon das große Licht an. Das Urlicht, heißt es, werde von Gott verborgen, weil sich der Mensch in der Zeit eingeengt fühlt, in der Zeit zwischen Geburt und Tod. Indem er sich in dieser Enge mit all ihren Ängsten begibt, verliert er das Paradies. Zum Baum des Lebens kann er nur kommen, wenn er die Wärme versteht, die Liebe, das heißt, jedes Wort liebt, jeden Buchstaben, jede Pflanze, jedes Tier, jedes Metall liebt, und es eben nicht nur benutzt. Diese Liebe drückt sich in der Beziehung aus, die man zu den Dingen und Lebewesen hat. In diesem Sinne haben zum Beispiel die Alchemisten das Gold erlebt. Für sie war dieses Metall ein Lebenselixier, die Quelle des Lebens. Der Leuchter als Stamm mit den sechs Armen wird, wie ich schon sagte, als Baum erlebt. Ein Baum aus Gold mit mandelförmigen oder blütenförmigen Früchten. Die Beschreibung im Hebräischen sagt viel mehr, als es Übersetzungen vermitteln können, denn es ist die Sprache, in der das Bild des Leuchters unmittelbar lebt und erlebt werden kann. Als Baum des Lebens, als Lebensbaum. Seine Siebenheit sind die sieben Sephirot, also die sieben Zahlen oder Sphären. Sie lauten in der Reihenfolge von der ersten bis zur siebten die Gnade, die Güte, Chesed. Die Barmherzigkeit oder die Kraft, Gevura. Die Harmonie, Tiferet. Der Sieg, Netzach. Das Loben, Hod. Das Fundament, Yesod. Das Reich, Malchut. Der Lebensbaum ist aus Gold, also ewig. Man erfährt ihn im Leben selbst, das sich nach den Namen der Sephirot baut, wenn man sich nach ihm sehnt. Aus schenkender Gnade und Güte kommt die Kraft, barmherzig zu sein. Das Gesetz würde anderes verlangen. Du vermagst es in deinem Leben aber mit Erbarmen zu durchbrechen. In der Harmonie wird das eigene Zentrum erlebt, ein Gesang, ein Gang zum Sinn des Ganzen. Ohne diesen Sinn ist keine Lebensharmonie möglich. Im Erlebnis der Harmonie kündigt sich schon der Sieg an. Der Tod, das Böse, der Antichrist, der Satan ist besiegt. Daraus erwächst Loben, das Glücklichsein als Baustein des Lebens, des Lichts. Jetzt öffnet sich das Geheimnis Sod als Fundament Jesod des Lebens. Nicht wissen wollen, sondern lieben. Ein solches Geheimnis ist für das Denken, das Kombinieren unerreichbar. Es wird nur durch Leben, durch Lieben, durch Erleben von selbst klar. Dann lebt man im Siebten, im Reich. In dieser Art werden im alten Wissen die Qualitäten der Sieben erlebt. Und es ist Brauch, die sieben Lichter des Leuchters mit den Namen dieser Qualitäten zu benennen. Im Leben des Menschen ist dieser Leuchter als siebenfältige Grundstruktur der Gefühle anwesend und es gibt den Leuchter in Ewigkeit. Zwei Welten fallen im Leuchter zusammen, deshalb ist er ein Symbol vom griechischen Symbalein, zusammenfallen. Aus diesem symbolischen Weltverständnis kam das Verlangen der Alchemisten, aus Blei, dem siebten Metall, Gold zu machen. Man wollte vom siebten über das vierte Quecksilber zum ersten kommen. Im siebten, dem Leben in der Gegenwart, suchen wir das Gold, das Ewige. Die Chemie mit ihrer Goldmacherei zu fördern, lag den Alchemisten und Kabbalisten fern. Ihr Anliegen war, wie kann man in der Gegenwart Blei, das siebte, das Leben, ewig, Gold, das erste haben? Ihnen ging es um den Weg im Diesseits zum ewigen Leben. Nicht ein Streichen der Gegenwart, ein Aufgeben des Hiesigen und mit dem Ende hier sich abfinden. Gott hat doch gerade die Gegenwart dieser Welt so lieb, dass er der Welt das Kostbarste schenkt, obwohl er weiß, was geschehen wird. Er schenkt doch diese Welt, die Auferstehung wird in dieser Welt sein. Aus Blei Gold machen entspricht diesem Gefühl der Auferstehung. So hat man im Brauchtum einen siebenarmigen Leuchter aus Blei. Und wenn das Licht brennt, erlebt man das Kommen zu Gott, zum Gold, zum Ersten. Um diesen Weg vom siebten her geht es, sonst hat es keinen Sinn. Der Leuchter trägt in seiner Siebenheit das Achte, das jenseits der uns bekannten Zeit ist. Aber es steht an der Schwelle, wie es heißt. Wir können es erleben, können durchbrechen. Neuer Himmel und neue Erde. Für uns neu, weil wir durchgebrochen sind. Wenn wir uns dieser Welt öffnen, hineingehend, erlebend, was die Dinge und Lebewesen sind, Zusammenhänge suchend, dann können wir schon hier den neuen Himmel und die neue Erde erfahren. Im Bild des guten Hirten, der die ganze Herde der Zusammenhänge zur Einheit bringt, nichts verloren gehen lässt, auch das Geringste nicht.